okay, da will ich jetzt hin. Das ist vielleicht so eine einmal im Leben so eine Chance quasi, weil beim Radfahren habe ich es quasi knapp verpasst, weil ich dann der Ersatz quasi, der jetzt ausgeblieben ist. Und dann dachte ich, okay, krass, jetzt hat sich doch nochmal so eine Tür geöffnet, das hätte ich niemals gedacht, wo ich auch gehört habe im Radsport. Und so, ja, okay, das ist jetzt meine Chance, jetzt setze ich schon alles dran, dass es klappt.
Ich vergleiche es auch gerne mit den Youth Olympics, bei denen ich schon dabei sein durfte. Die waren noch so ein Tick zu früh, denke ich, in meiner Entwicklung, um das Ganze, das Ausmaß des ganzen Events zu realisieren.
Heute eine ganz, ganz, ganz besondere Episode vom Team Deutschland Podcast aus mehreren Gründen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grund Nummer eins: Es ist nicht mal mehr ein Jahr auf der Road to Milano Cortina, bis die Olympischen Winterspiele 2026 starten. Grund Nummer zwei: Wir haben heute Gäste, Gästinnen, gleich zwei Stück, um genau zu sein sogar drei, erzählen wir euch gleich im Podcast. Es sind Finn Hösch und Tatjana Palla und die beiden machen Ski Mountaineering. Ski Mountaineering wird olympische Premiere feiern in Milano und Cortina. Ehrlicherweise weder noch. Auch dazu kommen wir gleich, wo genau Ski Mountaineering olympische Premiere feiern wird. Und das ist mein ganz persönliches Highlight. Ich habe heute Unterstützung. Ich bin nicht alleine, denn ich habe einen Kollegen dabei, den lieben Björn Jensen vom DOSB. Hi Björn.
Moin, freut mich
Moin.
sehr.
Ihr hört es schon, Björn kommt aus dem hohen Norden, ist beim DOSB und wir haben gesagt, wir tun uns mal zusammen für dieses Interview, für diesen Podcast, weil Björn kann eine Sache besonders gut, sag ich mal, der kann besonders gut schreiben und Fragen stellen auch. Und Björn, ich glaube, du schreibst dann aus dem Podcast, den wir hier gemacht haben, auch noch einen schönen Porträt, richtig?
Das ist der Plan, genau. Ja, ich kann durch meine Vergangenheit beim Hamburger Abendblatt einigermaßen schreiben und will das auch nutzen, um gerade solche Sportarten wie Mountaineering, die wir alle noch nicht so gut kennen, auch mal nach vorne zu bringen. Genau.
Nicht nur jetzt mit den beiden Ski-Mountaineern zum Beispiel. Ich habe gesehen, Lisa Meyer macht eine Kolumne. Das ist ja geil.
Lisa Meyer macht eine Kolumne und da geht es nicht ums Laufen tatsächlich, genau, sondern um Literaturtipps, denn sie ist unfassbar lesebegeistert. Und wir haben sie gewinnen können, dass sie einmal im Monat für uns ein Buch vorstellt. Und ganz interessanter Fakt, sie hat ihre erste Kolumne veröffentlicht und am selben Tag hat sie der Autor des Buches, das sie vorgestellt hat, angeschrieben und sich bedankt für die gute Kritik. Also insofern, es scheint zu wirken.
Schaut da rein, dsb.de, teamdeutschland.de, also alle Sachen, die da wichtig sind, spiegeln wir euch auch mal auf teamdeutschland.de, da arbeiten wir eng zusammen. Heute haben wir zwei Gäste, wir haben das Interview gerade schon geführt, ich bin total geflasht, ehrlicherweise, was total gut war. Erzähl mir mal ganz kurz nochmal, wie waren deine Eindrücke von Tatjana und Finn?
Ja, ich glaube, das sind zwei Athletinnen, die sich sehr, sehr freuen, erstmals die Chance zu haben, bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Sie haben das, fand ich, sehr, sehr anschaulich auch erzählt, worum es geht, was für sie noch ansteht, auch was diese Sportart überhaupt bedeutet, was es für Disziplinen gibt. Ich fand es sehr spannend, Ihnen zuzuhören und ich hoffe, dass es euch genauso geht beim Hören.
Vielleicht doch ganz kurz umrissen, weil wir haben mich auch Feedback bekommen über Social Media zum Podcast. Wir sind dann immer, wir setzen ganz viel voraus. Wir wissen, okay, wir haben jetzt den Skisport erklärt und so weiter. Wir haben auch deren persönliche Geschichte von Finn und Tatjana ein bisschen beleuchtet. Ist auch ganz verrückt. Tatjana ist eigentlich war mal Radsportlerin, auch auf einem sehr hohen Niveau, macht jetzt Ski-Mountaineering. Aber vielleicht noch mal ganz kurz die Facts. Die beiden studieren, glaube ich, auch noch. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Ja, genau. Also Finn ist 22 Jahre alt, kommt beim Deutschen Alpenverein aus der Sektion München. Er studiert Maschinenbau, auch in München und an der TU, genau. Und Tatjana ist 28, nee, 29 Jahre alt schon, gerade und ist in der Sektion Tölz beim Deutschen Alpenverein beheimatet. Sie studiert Sport.
Ihr könnt euch freuen auf den Team Deutschland Podcast heute in voller Mann- und Frau-Stärke. Björn ist am Start, ich bin am Start. Die beiden Gäste sind natürlich am Start, Tatjana Palla und Finn Hösch. Und wie gesagt, kleine Überraschung, war auch für uns eine Überraschung. Der Bundestrainer ist am Anfang auch noch dabei. Da könnten wir auch noch Fragen loswerden. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, Björn Jensen ist auch am Start. Wir sind eure Hosts. Los geht's. Tatjana, Finn, schön, dass ihr da seid.
Danke.
Freut uns ebenso, ja.
Und ihr seid nicht alleine. Ganz kurz, was hier ist auch noch der Bundestrainer dazu gekommen. Max Wittwer sitzt im Hintergrund bei euch. Es kann sein, Max, dass wir auf deine Expertise gleich mal zugreifen müssen. Kann aber auch sein, weil du hast ganz viele wichtige Anrufe, dass du zwischendurch mal raus bist. Also nicht wundern. Wir haben hier sogar heute einen Dreier-Podcast, wenn man es genau nimmt. Und hier sitzen ja Björn und Paul, auch heute eine besondere Situation, die es noch nicht gegeben hat. So. Aber lass uns reinstarten, Björn.
Ja, gerne. One year to go, das ist immer ein ganz magisches Datum für alle, die bei Olympischen Spielen teilnehmen. Für euch das erste Mal, weil Ski Mountaineering neu ist im Programm. Wie sieht es aus? Ist bei euch schon Vorfreude zu spüren, Anspannung zu spüren? Wie geht ihr um mit diesem One Year to Go? Finn oder Tatjana?
Fange ich mal an, genau. Es ist lustig, weil ich jetzt vorhin waren wir beim Trainieren und da habe ich mir auch schon gedacht, ja, jetzt ist eigentlich nur noch genau ein Jahr, bis wir hoffentlich bei den Olympischen Spielen stehen. Die Saison ist jetzt aber noch am Laufen und wir müssen unsere Plätze erst noch erlaufen. Ganz in trockenen Tüchern ist es deshalb noch nicht, aber die Freude ist schon groß und ja, der Zeithorizont ist jetzt nicht mehr so weit.
Genau, ich denke auch, dass die Chancen ganz gut stehen, wenn es weiterhin so läuft, wie es gerade oder letzte Saison gelaufen ist, dass wir dann da starten können und wir freuen uns natürlich total. Das ist eine Mega-Chance für unsere Sportart und auch für uns. Und wer weiß, ob es dann nochmal olympisch wird, das ist ja natürlich Wahnsinn, da dabei zu sein.
Wie das alles ganz genau funktioniert, wie ihr dabei sein könnt und wie das dann vielleicht auch bei den Olympischen Spielen aussehen könnte, da kommen wir nachher zu. Aber lass uns erstmal, weil es eine Premiere ist bei Olympischen Spielen und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt auch in der Recherche die ersten Sachen gesehen und ne, ich glaube, es geht vielen so. Lass uns erstmal über Ski Mountaineering, über den Sport, über die Disziplin an sich sprechen. Vielleicht ganz klassisch, wie seid ihr beide dazu gekommen? Ihr habt wahrscheinlich auch erstmal alpin angefangen, ne?
Ich glaube, wie bei den meisten bin ich über die Eltern zu dem Sport gekommen oder zum Bergsport, quasi in die Wiege gelegt, schon von Kindesbein an auf Ski gestanden und sobald Skifahren eigentlich ging, auch auf Skiturnski. Und so richtig abgeholt hat mich dann das Skibergsteigen beim Nachwuchscamp in Österreich. Damals auch noch mit dem Anton Palzer auf Tour unterwegs gewesen und das erste Mal das Rennequipment ausprobieren dürfen. Und ja, von da weg bin ich dann selber Rennen gelaufen, auch noch mit schwererer Ausrüstung, aber damals schon erfolgreich. Und das hat dann natürlich den Ehrgeiz geweckt. Und seitdem bin ich jetzt seit knapp 6 Jahren im Skitourenrennsport.
Und bei mir war es ein bisschen anders, ein bisschen später. Also ich bin als Kind auch gerne Ski gefahren, war auch im Skiclub, also Alpin-Skifahren. Auch eben mit Family, mit Freunden, mit allen. Und dann habe ich aber zum Radsport gewechselt und war da auch 8 Jahre, glaube ich, in der Nationalmannschaft, also Straße und Bahn. Hatte da auch echt eine coole Zeit mit Bundeswehrförderung und alles. Aber dann gab es verschiedene Gründe, die mich mehr nachdenken lassen haben und dann wollte ich irgendwie einen anderen Sport. Also ich habe gemerkt, so das Feuer für einen Leistungssport ist noch da, aber nicht mehr fürs Radfahren. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert und ich habe schon gemerkt, ich mag immer gerne Skitouren-Einheiten zwischen den Trainingslagern auf Malle im Winter quasi, wenn ich noch Radfahrerin war. Und dann habe ich erst so gecheckt, dass das ja auch so ein richtiger Wettkampfsport mit Weltcups und WM und so ist. Und ja, dann habe ich in meinem ersten Jahr, das war dann 2020, erst ein paar Spaßrennen gemacht und das lief dann ganz gut und da wurde ich dann angesprochen vom Bundestrainer und so bin ich dann in den Bundeskader gekommen.
Ja, das ist total interessant. Das ist uns in der Recherche natürlich auch aufgefallen, dass du diesen Wechsel gemacht hast. Vielleicht kannst du mal erzählen, wenn ihr jemandem erklären sollt, was der besondere Reiz eurer Sportart ist. Was ist es, was das Skibergsteigen so besonders macht und was kannst du aus deiner alten Laufbahn als Sportlerin auch dahin mitnehmen, vielleicht an Qualifikationen, die es dir jetzt einfacher machen?
Also ich finde das Besondere ist tatsächlich dieser Mix von einerseits eine Ausdauersportart, wo man so sich richtig quälen muss und an seine Grenzen geht. Andererseits die skifahrerischen Skills, die man auch braucht fürs Runterfahren quasi. Dann kommen noch technische Fähigkeiten dazu, also Wechsel und so, die man dann auch separat noch üben muss. Aber es halt macht auch nochmal vielseitiger, finde ich. Und halt das Coole, man ist einfach immer draußen, immer in den Bergen. Also ich glaube, das ist der allercoolste Background zum Trainieren. Und im Vergleich zum Radfahren ist es halt super abwechslungsreich. Früher bin ich wirklich das ganze Jahr Radeln gefahren, was auch cool war. Aber irgendwann kennt man auch alles. Und jetzt ist halt so abwechslungsreich. Ich bin eben im Winter viel auf Skitourenski, aber auch mal Langlaufen, auch mal Alpin fahren und im Sommer Mountainbike, Skirollern, Rennrad fahren, laufen, Berg gehen, Zettersteig, also so viel verschiedene Sachen. Und genau, das liebe ich einfach so.
Wir sind ja in einem Podcast, Finn, vielleicht kannst du einmal erklären, ganz bildlich gesprochen, wie sieht das aus? Also ihr lauft nicht mit normalen Schuhen den Berg hoch, ihr habt schon irgendwie Skier unter, da sind aber auch noch Felle irgendwie im Spiel, habe ich schon gehört. Also wie, wirklich, wenn man sich das bildlich vorstellen müsste, wie sieht das aus, euer Sport, den ihr so macht?
Gerne, ja. Also grundsätzlich haben wir Skischuhe an. Das Equipment unterscheidet sich jetzt aber vom normalen Skitouren-Equipment schon grundlegend. Es ist einfach sehr viel leichter und gibt damit viel mehr Bewegungsfreiheit. Also grundsätzlich das normale Skitouren-Equipment, denke ich, kennt jeder mit Skischuh, einer Bindung und dem Ski. Die Bindung erlaubt dann eine Fersenfreiheit zum Aufstieg. Und bei uns ist es eben genau das Gleiche, nur besonders leicht, dass wir besonders schnell den Berg hochkommen. Den Aufstieg erlauben Steigfälle, den Zurückrutschen verhindern und die wir dann oben zur Abfahrt wieder vom Ski abziehen können. Dann wird die Bindung und der Schuh verriegelt und dann ist es eigentlich wie beim Alpin-Skifahren, geht es den Berg wieder hinunter.
Das heißt aber, unter eurem Ski ist so eine Art, also ist wie so ein Sticker, ist wie so aufgeklebt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ein Steigfell, das hat eine Klebefläche und eine Fellfläche und die Fellfläche hat eine Laufrichtung. Die Laufrichtung geht bergauf und verhindert eben Zurückrutschen.
Und das zieht ihr dann ab oben und dann geht's runter?
Genau, ja.
Das ist ganz klassisch, okay. Max, vielleicht um dich einmal einzubinden und die Leute abzuholen, die sich noch nicht so gut auskennen mit Skibergsteigen. Was gibt es denn eigentlich für Disziplinen in eurer Sportart?
Es gibt aktuell 4 Disziplinen, die im Weltcup stattfinden. Vorrangig sind natürlich die 2 olympischen Disziplinen mit Sprint und Mixed Relay, wie es der Finn schon ein bisschen erklärt hat. Es gibt nur eine, die nur berghoch geht, das ist das Vertical, unten im Tal ist der Start, oben auf dem Gipfel ist das Ziel. Und es gibt noch die sogenannte Königsdisziplin, das Individuell. Das ist so die wirklich ganz lange Strecke, meist mit ungefähr 1,5 Stunden Laufzeit, wo mehrere Anstiege und Abfahrten dann in einem Rennen dann zu bewältigen sind.
Welche liegt euch da am besten? Vielleicht, Finn, vielleicht kannst du sagen, welche liegt Tatjana am besten? Und Tatjana, sag mal, welche Disziplin liegt Finn am besten?
Es sind eigentlich zweierlei, dann was der Tatjana am besten liegt, wäre zum Beispiel der Sprint und die Mixed.
Und das gleiche gilt für den Finn auch.
Deswegen sitzen wir vermutlich hier, ja.
Warum? Warum seid ihr, ist das, habt ihr da den meisten Bock drauf oder weil trainiert ihr da am meisten? Warum ist das so?
Also ja, bei mir hat sich das dann relativ schnell rausgestellt, dass mir das einfach am meisten Spaß macht und auch am meisten liegt. Also ich glaube, es macht einem auch automatisch das mehr Spaß, was man besser kann. Aber ich finde es tatsächlich auch. Ja, man sieht seine Gegner, es sind knappe Entscheidungen, man kämpft wirklich so gegeneinander an und bei den längeren ist es halt schon mal, dass der eine ein Stück vor dir ist, der andere weit hinter dir und ich mag dieses enge Kämpfen irgendwie.
Bei den Olympischen Spielen ist nur Sprint und Mixed Relay oder das individuell auch noch mit drin?
Nee, nur die beiden.
Nur die beiden. Warum haben es die anderen nicht ins Programm geschafft? Einfach wäre es zu viel gewesen oder sind die nicht so populär oder woran liegt?
Ja, wir hätten uns gewünscht, dass das individuell auch noch mit reinrutscht, weil das ist schon die Königsdisziplin, muss man ehrlich sagen. Davon kommt der Sport eigentlich. Aber ich schätze mal, ja, medial ist der Sprint und die Mixed Relay einfach viel besser zu verkaufen. Na, ja, es ist leicht, das zu filmen, es ist spannender, es schauen mehr an. Ich denke, das sind die Gründe. Oder fällt irgendwas was ein?
Das ist genau der Punkt. Also man kann auf ein relativ kleines Spielfeld, wenn man das so nennen darf, relativ viel Spektakel bieten. Und darum sind die 2 Disziplinen aktuell im olympischen Format.
Da sagst du gerade, kleines Spielfeld. Wie groß ist das Spielfeld? Was für eine Strecke legt ihr zurück und wie lange braucht ihr dafür? Also dass ich das nochmal so eine Dimension habe.
Ja, für den Sprint sind es ca. 70 bis 80 Höhenmeter. Also gerade so ein Pistenstück, was man gut überblicken kann, würde ich sagen. Und da findet eben Aufstieg, Tragepassage und eben auch die Abfahrt statt. Und das ist unser Spielfeld.
Ist das so ein Modus dann? Also gibt es dann mehrere Runden oder wie viele treten da gegeneinander an? Oder direkt immer 1 gegen 1? Oder gibt es noch einen bestimmten Modus irgendwie?
Im Sprint ist der Modus der folgende. Es gibt einen Qualifikationslauf. Dort qualifizieren sich die schnellsten 30 normalerweise. Und von dort an geht es in Heats weiter. Das heißt, es sind Sechserpaarungen, in denen man zeitgleich läuft und die Zeitschnellsten, beziehungsweise die Sieger und die Zeitschnellsten kommen dann weiter. Und dann geht es so durch bis ins Finale mit quasi einem K.O.-Turnier. Und in der Mixed ist der Modus ähnlich. Dort gibt es auch eine Qualifikation. Aber es führt dann direkt ins A-Finale, wo dann im Massenstart eigentlich gestartet wird und übergeben wird. Genau, bis alle vier Runden erfolgt sind.
Und dann bin ich auch durch mit meinen Vergleichen. Aber habt ihr einen Vergleich für jemanden, der jetzt, also ich laufe immer, wenn ich jetzt hier mit der Bahn ankomme bei meiner Arbeit, dann laufe ich immer so eine ganz lange Treppe hoch, aber wahrscheinlich nicht so schnell wie ihr. Aber habt ihr irgendeinen Vergleich für so einen, ich sag mal, Normalo wie mich von der Belastung? Wie fühlt sich das an? Ist es wie ein ganz, ganz langer Sprint oder mehr wie nach einem Marathon? Also wo geht ihr da wie und wo geht ihr da an eure Grenzen und wie fühlt sich das an?
Also es ist schon eine zähe Belastung, würde ich mal sagen. Also es tut schon richtig weh und einmal richtig wehtun reicht auch nicht, weil man hat quasi Viertelfinale, Halbfinale und Finale im besten Fall. Also mit der Qualifikation muss man sich dann viermal richtig wehtun. Aber das macht es auch irgendwie spannend, weil dann, du musst auch irgendwie schauen, dass du dich wieder gut regenerierst. Anders wie jetzt bei einem 800-Meter-Reifer. Ich check's, die Belastung ist ähnlich. Aber die haben halt einen Lauf am Tag und dann vielleicht am nächsten Tag noch das Finale und das war's. Und wir haben dann wirklich diese mehreren Läufe und zwischen Halbfinale und Finale sind dann echt nur noch 20 Minuten. Das macht's eben echt nochmal hart, würde ich sagen. Und ansonsten ist es vielleicht auch ähnlich wie ein Langlaufsprint, das wer das kennt. Das ist auch vom System eigentlich gleich und ähnlich.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
In Deutschland guckt man natürlich immer auch auf die Erfolgsaussichten bei Olympischen Spielen. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, wie das bei euch im Ski Mountaineering aussieht. Wie liegt da Deutschland im Nationenvergleich? Was sind die führenden Nationen in eurer Sportart? Auf was dürfen sich die Fans freuen?
Ich würde sagen, dass wir uns als Team auf jeden Fall in der Top 5 wiedersehen, konstant. Wenn mal alles passt, vielleicht auch schon dieses Wochenende, ist durchaus ein Podium auch möglich. Die dominierenden Länder in dieser Sportart sind die Alpenanrainerstaaten, also Frankreich, Italien, Österreich, Spanien.
Schweiz noch.
Schweizer, genau.
Aber schon die europäischen Länder, die Amerikaner sind da noch nicht so, oder die...
Genau, es ist ein großer Fokus auf Zentraleuropa.
Wobei die Chinesen, die kommen gerade ein bisschen.
Die Amerikaner haben eine große Mannschaft und die Chinesen zunehmend auch. Damit eben auch ein Einfluss aus dem asiatischen Raum. Aber der Sport findet auch hauptsächlich in Zentraleuropa statt. Bisher. Und deswegen sind das die dominierenden Nationen und mit Sicherheit auch die Kandidaten für Olympia, weil so schnell wird es keiner erlernen, das Skifahren und das alle Komponenten, die für den Sprint eben notwendig sind.
Ihr habt ja ganz unterschiedliche Herausforderungen da zu bestehen mit dem, was ihr macht. Sehr scheint ein Allround-Sport ja wirklich zu sein, der alles fordert. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr dafür trainiert. Also was gibt es für verschiedene Trainingsinhalte? Wie viel trainiert ihr unter Profibedingungen? Das würde mich interessieren.
Der Hauptfokus im Training liegt schon auf der Ausdauer, würde ich sagen. Also es ist vielmehr schon ein Ausdauersport und das ist das, was man letztendlich auch am meisten trainiert. Das ist wiederum ganz unterschiedlich. Es sind lange Grundlagenphasen, wir haben auch Höhentrainingslagerblöcke, dann aber natürlich auch viele Intervalle, viele Intensitäten, viel hochintensives Zeug, gekoppelt mit noch Krafttraining, Sprüngen, um wirklich die Schnellkraft auch zu trainieren. Und dann machen wir jetzt und die führenden Nationen auch auch regelmäßig noch Wechseltraining, dass wir wirklich nur diese Wechsel, also die Ski auf dem Rucksack oder die Ski wieder anziehen und das Abfällen separat nochmal üben. Und genau, also ich gehe ab und zu noch Alpinski fahren.
Also schon so, dass dann auch, klar, auf dem Niveau, olympisches Niveau oder wo ihr sonst im Weltcup fahrt, da kommt es dann wirklich auch natürlich auf die Feinheiten, auf die Details an. Ich glaube, beim Triathlon heißt es so Wechselzeiten, ne? Da liegt dann wirklich schon auch eine Prio drauf.
Genau, ja, das ist quasi unsere vierte Disziplin eigentlich, auch der Wechsel, genauso wie es im Triathlon der Fall ist. Und
genau, also wenn man irgendwas falsch macht, irgendwie die Hand noch zu lang am Stock hat oder so, gibt es auch sofort Zeitstrafen. Und bei so einem Rennen, das nur 3 Minuten dauert, ist eine Zeitstrafe natürlich so, dass man dann eher weg vom Fenster ist. Deswegen geht es da echt ums Detail.
Vielleicht ein bisschen fies jetzt, aber sitzt ja der Bundestrainer hinter euch. Max, vielleicht kannst du mal sagen, was sind denn die Stärken erstmal deiner beiden Athleten, Athletinnen?
Also beide zusammen sind natürlich im Team schon sehr eingespielt. Und da merkt man dann natürlich über die vielen verschiedenen Rennen und verschiedenen Stationen schon, dass das zusammen schon immer besser funktioniert. Was beide auf jeden Fall sehr gut ausmacht, das ist einfach der Wille erstmal vom Start weg, sauber vorne mitzumarschieren und sich dann zumindest bis in die erste Abfahrt so weit hinzubrüllen, dass sie schön vorne mitspicken. Dann geht es eigentlich nur darum, das Feld so weit zu kontrollieren, dass man sauber mit dabei sein kann. Und es gibt dann immer wieder verschiedene andere Nationen, andere Gegner, die dann ihre Stärken wiederum ausspielen. So verteilt sich das Feld dann ein bisschen und so muss dann am Schluss schauen, genau so wie die Tatjana, genauso wie der Finn, muss man jetzt taktisch noch mal ein bisschen schneller wo antworten müssen. So wie wir es beim letzten Rennen beim Finn gesehen haben, hat er in seiner ersten Runde beim Mixed Relay noch mal ein bisschen mehr Gas geben müssen, als es taktisch eigentlich soweit im Vorfeld abgesprochen war. So ist aber allerdings am Schluss wirklich sehr gut der 5. Platz rausgekommen und das spiegelt am Schluss einfach das Zusammenspiel zwischen beiden wieder sehr, sehr gut.
Das heißt, ihr trainiert auch häufig als Team zusammen, einfach um diese Abläufe auch reinzukriegen? Oder ist das so, dass ihr individuell trainiert und das im Wettkampf dann zusammenwerft?
Also werden die Trainingslager schon zusammen im Team, aber individuell ist halt das Niveau unterschiedlich. Also gerade Männer, Frauen und so, da geht dann schon jeder sein Tempo und in seinen Pulsbereichen.
Genau, gleichzeitig ist es aber unabdingbar, zum Beispiel fürs Wechseltraining, dass man einfach jemanden neben sich hat, um dann nochmal mehr Druck, mehr Zug hinter die Sache zu bringen, dass einfach jemand neben einem ist und genau das Gleiche trainiert. Die Wechsel funktionieren ja bei Frauen und Männern eigentlich im Prinzip genauso schnell und das auf jeden Fall dann ein Ass im Ärmel, wenn man viele Wechsel oder wenn man seinen Trainingspartner eben für dieses Wechseltraining zur Hand hat.
Vielleicht frage ich da auch nochmal den Bundestrainer, weil du vielleicht vermeintlich am längsten dabei bist, Max. Was hat sich denn geändert mit der Aufnahme ins olympische Programm? Also wie siehst du jetzt die letzten 3 Jahre, ein Jahr ist ja noch to go. Was hat sich in der Grad der Professionalisierung wahrscheinlich verändert, aber auch generell im Sport?
Also am längsten dabei kann ich in dem Fall nicht unterzeichnen. Ich bin eigentlich das Küken im Team. Bin sogar erst seit 1,5 Jahren mit dabei. Was man aber allerdings sieht, das ist eine enorme Zuspitzung, was das Leistungsniveau zwischen den verschiedenen Nationen angeht, speziell bei den olympischen Disziplinen. Wenn man 2 Jahre nur zurückschaut, wo Platz 1 bis 30 im Sprint beispielsweise bei den Herren innerhalb von 25 Sekunden meistens gelegen hat, haben wir aktuell eine halbierte Qualifikationszeit, also von 12,5 bis 13 Sekunden. Und das spricht genauso, wie die beiden vorher schon erzählt haben, wie diese Leistungsdichte quer über den ganzen Weltball schon nach oben geht. Und daher ist es eigentlich auch für die nächsten Jahre, speziell in Richtung Olympia hin, auf diese 2 Disziplinen, speziell ist eigentlich nochmal mehr genau dieser Leistungszustand nochmal mehr zu erwarten, dass er noch mit.
Können denn die Spitzenleute in eurem Sport auf professionellem Niveau, können die von dem Sport alleine leben? Ist das etwas, wo ein auskömmliches Gehalt oder irgendetwas in der Form da ist? Oder ist das noch sehr, sehr in der Nische?
tue ich den Sport und Preisgelder, würde ich sagen, selber nicht, aber durch die Art und Weise, wie er gefördert wird, die Tatjana und ich zum Beispiel sind bei der Bundeswehr Sportsoldaten, ist durchaus möglich, den Sport auf höchstem Niveau und eben demnach professionell zu betreiben. Und genauso ist es bei anderen Nationen eben der Fall. Und umso erfolgreicher man ist, desto mehr kommt da noch dazu. Aber die Grundförderung ist für uns eben durch die Bundeswehr gegeben.
Aber es ist fair zu sagen, dass ihr euch gerade zu 100% auf eure Road to Milano Cortina auf den Sport fokussieren könnt.
Absolut, genau. Ja.
Wobei nicht ganz, Finn, du hast gleich noch eine Klausur, haben wir schon gehört. Da hast du auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen im Kopf. Mich würde interessieren, was war denn bisher so, also für uns ist natürlich immer Olympia das nächste Ziel, das nächste große Ziel. Was liegt schon hinter euch? Was waren bisher so eure sportlichen Highlights? Zumindest bei dir, Finn, war, glaube ich, gerade eine Studenten-WM. Kann das sein?
Genau, ja. Ich komme mehr oder weniger direkt eigentlich von den FISO Games aus Turin, den University Games, und konnte mir dort Gold im Sprint holen. Und zusammen mit der Sophia noch die Bronzemedaille in der Mixed, also genau in den zwei olympischen Disziplinen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber genau, Tatjana hat auch einige Erfolge mit zu verzeichnen.
Ja, genau. So das richtig große Highlight bei einem Weltcup oder bei einer WM fehlt noch. Aber ich war, glaube ich, insgesamt 8-mal oder so 4. im Weltcup. Teilweise ganz knapp 0,3 Sekunden oder so. Also ich wünsche mir oder hoffe mir sehr, dass es irgendwann mal fürs Podium reicht und ich nicht die ewige 4. bleibe, aber genau.
Timing. In Mailand Cortina auf dem Treppchen stehen zum Beispiel.
Finn, wir haben ein ganz interessantes Format gefunden, Patrouille de Glacier, an dem du auch teilgenommen hast und sogar im vergangenen Jahr mit einem internationalen Team gewonnen hast. Das fand ich ganz spannend, weil es ja ein bisschen anderes Format dadurch ist, dass man mit Konkurrenten, die man sonst eben versucht zu besiegen, gemeinsam an den Start geht. Was kannst du da mal beschreiben? Was ist das für ein Event und was bedeuten solche Zusammenkünfte dann auch in eurem Sport?
Also die Patrouille de Glacier ist eigentlich so ein Kernevent des Skibergsteigens, so wie es ursprünglich ausgetragen wurde, und unterscheidet sich demnach eben grundlegend eigentlich von den jetzt olympischen Disziplinen wie dem Sprint und der Mixed Staffel. Die Patrouille de Glacier ist das Rennen von Zermatt nach Verbier, also eigentlich die Strecke der Haute Route mit knapp über 5000 Höhenmeter und 50 Kilometer. Letztes Jahr kam es zu einer Verkürzung von der Strecke, dass nur die Haltdistanz durchgeführt wurde, aber wir haben uns eben speziell auf diese vorbereitet. Das ist eben die Strecke von Arolla nach Verbier mit knapp 30 Kilometer und 2500 Höhenmetern. Nachdem die lange Distanz abgesagt wurde und wir die kurze Strecke bestens kannten, konnten wir die Ausführung 2024 gewinnen, und das eben in einem internationalen Team. Und das ist auch das ist auch das Besondere am Skibergsteigen eigentlich. Ich glaube, in kaum einer Sportart geht es so familiär zu wie bei uns. Da wird sich nicht beäugt, dass man bloß nichts preisgibt, was dem anderen jetzt einen Vorteil verschaffen könnte oder so, sondern es wird alles ganz freundschaftlich geteilt eigentlich. Und das sind demnach auch nicht meine einzigen Bekanntschaften oder guten Freunde im internationalen Feld, im Skibergsteigen, würde ich sagen. Der Erik und der Oriol aus Norwegen bzw. Andorra, mit denen ich da das Team geformt habe, die habe ich jetzt auch immer wieder getroffen bei den Events. Und das ist das Besondere in unserem Sport, denke ich. Jeder versucht, ans Maximum zu gehen, und gerne nimmt man da auch den einen oder anderen Weg zusammen oder macht das ein oder andere Training zusammen. Und das macht eben den schon so vielseitigen Sport, den wir ausführen, noch viel bunter und vielseitiger.
Tatjana, ich muss dich mal fragen, hast du eigentlich Kontakt zu Antonia Niedermayer?
Jetzt schon länger nicht mehr, immer mal, würde ich sagen. Also sie war ja bis letztes Jahr eh noch bei uns in der Mannschaft. dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen, aber grundsätzlich habe ich mich damit ihr eigentlich schon gut verstanden. Sie hat den Weg ja quasi andersrum gemacht, von Ski aufs Rad. Aber genau, jetzt habe ich schon länger nichts mehr gehört.
Nee, das war nämlich der Anhaltspunkt gewesen. Kollegen von mir, die schon länger dabei sind, haben erzählt, Antonia Niedermeyer, die war damals bei den Youth Olympic Games, ich glaube in Lausanne muss das gewesen sein, als Skibergsteigerin dabei und war dann jetzt in Paris mit dem Rad unterwegs. Das hat wirklich genau andersrum zu dir die Geschichte sozusagen. Deswegen wollte ich nochmal fragen, die Ausdauer ist wahrscheinlich das, was die beiden Sportarten so übereinander legt, ne? So ausdauerstark macht.
Auch wenn man so eine gewisse Ausdauer, so einen gewissen Motor hat, dann hat man den und klar, dann gibt es noch ein paar technische Sachen, die man lernen muss, aber das lernt man schon und dann ist eigentlich egal, ob man jetzt auf dem Rad sitzt oder läuft oder auf Skiern ist. Das, ja.
Aber das, ich stelle mir das auch vor, dass möglicherweise das, was ihr im Bahnrad braucht, ist in diesen kräftigen Antritt, dass das eben auch hilfreich ist, dann im Bergauf gehen, einfach diese Kraft zu haben, oder? Ist das etwas, was eine Parallele ist?
Gerade zum Beispiel am Start, wenn man halt wirklich dieses Exklusive braucht, ich glaube, da war das Bahnradfahren auf jeden Fall nicht schädlich, sagen wir es so.
Apropos schädlich, es fragen sich ja gerade beim Skisport immer ganz viele, wie gefährlich ist das? Kommt man da in gefährliche Situationen, gerade wenn man bergan wieder runter, dass da auch der Körper sehr, sehr beansprucht ist? Wie ist es bei euch? Hattet ihr dahingehend schon schwere Verletzungen oder ganz schwierige Situationen auch zu überstehen im hochalpinen Gebiet? Wie ist das von der Gefahr her?
Nee, also wir sind jetzt zum Glück, glaube beide, sehr gut geschont geblieben. Also ich glaube, die Gefahr hält sich in Grenzen. Also ich glaube, das Gefährlichste im Skitouren ist tatsächlich mit den Lawinen, was da dazu kommt, die Gefahr halt. Aber das kann man auch selber entscheiden, ob man jetzt im Gelände oder auf der Piste trainiert. Wenn man jetzt wirklich nur auf der Piste trainiert, dann ist es deutlich weniger gefährlich wie Startfahren, würde ich mal sagen. Also ich glaube, da sind wir echt ein recht sicherer Sport. Es passiert zum Glück auch im Wettkampf eigentlich nie was. Ich weiß es immer noch von den Radrennen, da muss schon regelmäßig mal der Hubschrauber kommen oder so. In dem Sport zum Glück überhaupt nicht der Fall.
Wir haben eben eine gute Sicherheitsausrüstung und wenn man mal fällt, dann ist es eben meist der Schnee. Klar, der kann auch mal hart sein, aber ich glaube, es ist auch einfach Grundlage, dass der Skibergsteiger einfach ein sehr vielseitiger Athlet ist, weil er alles Mögliche trainiert, alle möglichen Fähigkeiten, ist damit das Verletzungsrisiko auch sehr, sehr gering. Uns nehmen keine hunderte Kilos, die an unseren Füßen ziehen, weil unser Equipment ist auch super leicht.
Also bringt eher das Ski wie quasi, dass der Knochen weg im Vergleich zu den Alpinen. Wir haben schon viele Skibrüche pro Jahr, zum Glück wenig genommen.
Das hätte ich nämlich auch noch. Es ist eher, glaube ich, viel mehr so wirklich äußere Einflüsse, Natur und so. Das spielt, glaube ich, noch eine viel größere Rolle, oder?
Auf jeden Fall. Für die Kerndisziplin des Skibergsteigens gesprochen, fürs Individuell oder fürs Einzelrennen, auf jeden Fall ist das eigentlich der Anreiz und eigentlich auch der Anreiz, der uns zu dem Sport geführt hat. Auch wenn wir ihn jetzt in ein bisschen anderer Weise mit dem Sprint und der Mixed-Relay ausfüllen, aber im Training hat man trotzdem noch das gleiche Naturerlebnis und man verfolgt den gleichen Reiz mit der gleichen Leidenschaft.
Apropos Naturerlebnis, wo ist das Erlebnis denn für euch persönlich am schönsten? Habt ihr ein Lieblingsskigebiet sowohl bergauf als auch bergab?
Wir trainieren beide viel auf der Piste in Lenggries. Das ist eigentlich bei der Tadjanach
aus. 2 Minuten von zu Hause ist natürlich super praktisch, weil es ein beschneites Skigebiet ist, wo ich auch immer trainieren kann quasi, wo immer Schnee ist. Aber ja, natürlich kennt man das dann irgendwann auch in- und auswendig. Also ich mag auch echt die Abwechslung, also wo wir überall rumreisen zu den Weltcups und überall dort die Berge entdecken, ist schon cool. Ein Highlight da sind auf jeden Fall die Dolomiten für mich. Was ich auch sehr besonders fand, vor 2 Jahren war in Tromsø in Norwegen der letzte Weltcup. Das war auch mal was ganz anderes zu sehen. Aber grundsätzlich liebe ich mein Zuhause ab Bitburn auch sehr.
Ja, für mich sind es auch auf jeden Fall die heimischen Berge oder einfach die Vielseitigkeit, die ja in weiterer Nähe gefassten Berge, Sicherheit Südtirol auch, der der Hinterhof für uns fürs Skibergsteigen.
Da sind wir eigentlich fast schon beim Thema, ne? Bei so einer olympischen, wie sagt man, bei einem olympischen Anstieg, bei einer olympischen Strecke, bei einer olympischen Piste. Habt ihr Erfahrung schon? Wisst ihr schon, wo es stattfindet, wo eure Wettkämpfe stattfinden werden in Mailand und Cortina? Ich weiß, sie werden nicht in Mailand stattfinden. So viel können wir schon mal verraten. Wisst ihr schon was?
Ja, das wissen wir schon recht genauer. Und es wird auch nicht in Cortina stattfinden, sondern in Ormio. Das ist quasi dazwischen. Und ja, ich glaube, die wissen auch schon die Strecke. Es steht eigentlich alles schon fest. Wir haben dieses Jahr auch ein Test-Event quasi. Das ist bei uns ein Weltcup, aber da probieren sie genau das olympische Format aus mit den 18 Startern, soweit ich weiß, und genau auf der Strecke.
Ich glaube, es ist sogar so, dass die alpinen Abfahrten sind getrennt, Männer und Frauen, und ihr seid dann sozusagen, ihr übernehmt dann die Piste von, erzählst du mir von den Männern oder von den Frauen?
Ich glaube, es sind die Frauen.
Aber ich meine es nicht.
Vielleicht könnt ihr noch mal euch daran erinnern, an den Moment, als Ski Mountaineering tatsächlich aufgenommen wurde ins olympische Programm. Wenn man dann hört, okay, jetzt haben wir die Chance, da auch mal irgendwie dabei zu sein. Was hat das mit euch gemacht? Wie hat das euch berührt? Was hat das verändert für euch?
Also es war nicht dieser Moment von jetzt auf gleich, sondern es war im Gespräch, ist immer so mitgeschwommen bei den Athleten. Kommt es jetzt rein, kommt es nicht rein, bis es dann in die Fördersysteme vordringt, sage ich mal, dauert es dann auch noch mal ein Stück länger. Und bis es dann wirklich so an die Öffentlichkeit gelangt, dann ist man eigentlich auch schon in der unmittelbaren Vorbereitung. Deswegen war es so ein schleichender Prozess. Es war, denke ich, klar, dass sich die Sportart verändern wird in gewisser Weise, um dem Zuschauer eben nahegebracht werden zu können. Und ja, ich glaube, ab dem Punkt war das da nicht auf Biegen und Brechen, wir müssen dahin, sondern ich habe ich für mich gesprochen habe, die Wettkämpfe und das Training so betrieben, wie ich es auch anders betrieben hätte. Also ich habe den Spaß an der Sportart und das einfach beibehalten. Dann kamen immer mehr kamen gute Sprintergebnisse mit dazu, und dann hat das alles so langsam seinen Weg gefunden oder seine Bahn gefunden, dass es eben auf die olympischen Disziplinen eigentlich jetzt mehr oder weniger im Speziellen hingeht.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe den Sport auch schon immer geliebt und liebe ihn auch genauso weiterhin. Aber es war schon nochmal so ein extra Kick, so ein extra Anreiz, so wow, okay, da will ich jetzt hin. Das ist vielleicht so eine einmal im Leben so eine Chance quasi, weil beim Radfahren habe ich es quasi knapp verpasst, weil ich dann der Ersatz quasi, der jetzt ausgeblieben ist. Und dann dachte ich, okay, krass, jetzt hat sich doch nochmal so eine Tür geöffnet. Das hätte ich niemals gedacht, wo ich auch gehört habe im Radsport. Und so, ja, okay, das ist jetzt meine Chance. Jetzt setze ich schon alles dran, dass es klappt.
Ja. Ich vergleiche es auch gerne mit den Youth Olympics, bei denen ich schon dabei sein durfte. Die waren noch so einen Tick zu früh, denke ich, in meiner Entwicklung, um das Ganze, das Ausmaß des ganzen Events zu realisieren. Da hat auch noch nicht wirklich das spezifische Training auf eine Disziplin hin stattgefunden. Und das sieht jetzt eben ganz anders aus. Und jetzt begreife ich den Umfang dieses Events und freue mich eben auch sehr auf dieses Event.
Du warst 2020 in Lausanne auch dabei, ne? Googelt mal oder geht mal auf Team D YouTube, da gibt es ein altes Video von Finn von 2020. Also ist Finn noch ein bisschen jünger, noch jünger. Da kann man, aber da erklärst du es auch schon so ein bisschen, wie es funktioniert. Da sieht man noch Bilder. Kann ich nur empfehlen. Was mich interessieren würde, Olympische Spiele generell, habt ihr Erinnerungen, habt ihr Momente, die euch im Kopf sind, wenn ihr oder in den Kopf kommen, wenn ihr an Olympische Spiele denkt, Sommer wie Winter? Weiß ich nicht, Peking, Pyeongchang oder meinetwegen auch Paris, London, was dazwischen liegt. Habt ihr olympische Momente, an die ihr denkt, wenn ihr olympische Spiele habt?
Zu den einzelnen Moment vielleicht nicht. Ich verfolge das natürlich immer super gern, bin cool und schaue mir auch verschiedene Sportarten sehr gern an. Ein recht besonderer Moment war schon, wo meine ehemaligen Bahnradkolleginnen quasi Gold gewonnen haben mit Weltrekord sogar, da dachten wir schon so, wow, krass, ich kenne die alle und so. Es war eigentlich so lang her. Und ja, da konnte ich mich schon echt ein bisschen mitfreuen, wenn man dann irgendwie ist, war es so weit weg, aber doch so nah dran auch. Weil normal denkt man so, wow, krass, Olympiasieger, aber die kenne ich halt wirklich. Deswegen war das so etwas, ja.
Ja, vielleicht einzelne Bilder aus dem deutschen Biathlon-Teams, die ja doch ganz erfolgreich immer wieder waren. Vor allem die Stacheln auch, da habe ich schon Bilder vor Augen, wenn ich ans Olympia-Event denke. Und ja, freue mich da hoffentlich bald die eigenen Bilder zu kreieren.
Ja, genau. Wir wollen natürlich ungern Wasser in den Wein schütten, aber ihr müsst euch ja erst noch qualifizieren, um das zu erleben. Vielleicht mögt ihr einmal umreißen, wie dieser Qualifikationsprozess bei euch überhaupt aussieht, wie das vonstatten geht, bis ihr dann endlich das Ticket gelöst habt.
Also es ist so, man qualifiziert sich, es ist relativ kompliziert. Es qualifizieren sich 12 verschiedene Länder für die Mixed Relay. Und es sind aber nicht einfach die besten 12 in der Weltrangliste, sondern da gibt es dann noch mit, jeder Kontinent kriegt quasi noch einen Fixplatz. Sprich, wenn jetzt theoretisch die Chinesen eigentlich schlechter sind wie wir, rutschen die aber eher rein, weil sie einfach von Asien kommen. Und das ist quasi das eine. Und die 12, die sich in der Mixed Relay qualifizieren, haben automatisch auch einen Platz im Sprint. Und dann wird der Sprint noch aufgefüllt mit 6 weiteren Athleten. Also ich glaube, der erste und der zweite von der WM und dann die besten 4 von der Sprint-Einzel-Gesamt-Weltrangliste. Und so kommen dann quasi die besten 18 zusammen.
Gut, dass du dich mit Mathe beschäftigst im Studium. Das scheint man zu brauchen, um das zu verstehen.
Ja, ich versuche es nochmal zu sagen. Es war alles korrekt, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es bei euch hängen geblieben ist, weil bei uns hat es auch eine Weile gedauert. Also der erste Platz in der Mix ist schon mal besetzt durch die Austragungsnation, heißt ein Platz geht an Italien, ist aber auch eine dominierende Nation in dem Sport, die hätten sich auch einen Platz geholt. Platz 2 und 3 werden durch die WM besetzt, wer in Morges in 3 Wochen am Podium steht in der Mixed, fährt direkt oder kriegt direkt das Ticket nach Olympia. Und dann die Ränge 4 bis 12 werden nach dem Schema, wie gerade von der Tatjana erwähnt, besetzt. Es gibt eben Kontinentalplätze, die besetzt werden. Oder auch nicht, dann gehen die wieder zurück nach Zentraleuropa. Und so wird eben sichergestellt, dass möglichst viele Teams von aller Welt teilnehmen können. Maximal 2 Teams pro Nation werden entsendet, beziehungsweise im direkten Quali-Verfahren ein Team. Das zweite Team kann eben über diese Sprint-Qualifikation noch zustande kommen, weil bisher haben wir jetzt 12 Teams und die weiteren Teams 13 bis 18 können zustande kommen, wenn jeweils eine Frau und ein Mann einer Nation sich noch qualifizieren, dann ergibt das wieder ein Mixteam. Grundsätzlich sind die Athleten, die in der Mixed antreten werden, auch die gleichen, die den Sprint laufen.
Okay, ich versuche es mal einfach zusammenzufassen. Ihr schafft das auf jeden Fall. Und die größte Chance besteht bei der WM, die jetzt in wann genau und wo genau stattfindet?
In 3 Wochen in Montschau in der Schweiz an der französischen Grenze. Genau. Wir glauben, auch erst Zweiter zu werden, ist schon sehr schwer. Und über diese Gesamtwertung quasi, glaube ich, ist es realistisch, wie das wir sagen. Aber es sieht ganz gut aus. Also wenn es so läuft wie letztes Jahr, hätten wir auf jeden Fall den Platz in der Mixed Relay und noch einen zusätzlichen Platz durch die Sprint-Gesamtwertung auch.
Spannend, aber es kann ich verraten. Ich habe für mein Verständnis oder für alle Verständnis, ich habe hier auf dem letzten Podcast erzählt, da hatten wir Niki Hadraschek hier zu Besuch im Podcast, Eishockeyspielerin, und die hat jetzt auch One Year to Go am 6. Februar ein Qualifikationsturnier. Da wird das letzte Ticket beim Eishockey für die Frauen vergeben. Das war relativ einfach und eindeutig. Wer das gewinnt, der hat das Ticket, eine ganze Mannschaft. Ich habe aber auch immer fälschlicherweise gesagt, das ist dieses Jahr die einzige Quali-Möglichkeit. Dann muss ich mich hier schon mal korrigieren. Ihr könntet theoretisch, wenn ihr jetzt bei der WM super stark seid, auch schon ein Ticket ziehen. Um das einmal klarzustellen, muss ich ja mal hier eine Klarstellung im Podcast machen.
Hi, ich bin Annalena Forster, Paraski-Alpin-Athletin. Und wenn ihr meinen Weg nach Cortina d'Ampezzo zu den Paralympics hautnah miterleben wollt, dann folgt einfach dem Team Deutschland Paralympics Podcast und ja, verpasst nichts.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ihr wisst, was jetzt kommt, der Team Deutschland Paralympics Podcast. Aber ihr wisst nicht, was jetzt beim Team Deutschland Paralympics Podcast passiert. Die Kollegen haben sich mich ein bisschen neu aufgestellt. Es sind immer noch die gleichen Hosts. Aber der Team Deutschland Paralympics Podcast startet ins Jahr 2025 mit einem etwas anderem System. Sie haben alle im Gepäck, die Paralympicsiegerin Annalena Forster, Lynn Katzmeier, Newcomer Leon Gensert, Eishockey-Torwart Simon Kunst und Snowboarder Christian Schmid. Das heißt, nicht wie sonst gewohnt ein Gast im Podcast, sondern die sprechen gleich mit 5 Athletinnen. Und weil es so viel mehr über diese 5 Athletinnen zu wissen gibt, begleiten wir, also die Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast, diese Athletinnen jetzt bis zu den Paralympics 2026 in Italien. Also, anschnallen, abonnieren, reinhören. Und die Athleten vom Team Deutschland Paralympics auf der Road to Milano Cortina begleiten. Viel Spaß. Wie ist es denn? Klar, ihr müsst euch qualifizieren. Holt ihr einen Quotenplatz oder seid ihr dann auch namentlich direkt qualifiziert? Das ist ja auch immer noch so ein Thema. Holt ihr einen Platz für die Nation oder wäre das wirklich euer Ding dann, weil da sagt der Bundestrainer dann auch nichts anderes mehr. Der sitzt übrigens gerade nicht mehr da.
Nee, die Plätze sind offiziell tatsächlich Nationenplätze. Und da haben wir dann nächstes Jahr einen internen Testwettkampf quasi. Und dann wird innerhalb von Deutschland anhand von dem Wettkampf entschieden, wer dann letztendlich mitkommt. Genau, wir erhoffen uns aber schon, wenn wir den Platz laufen, dass wir den noch bekommen. Aber das werden wir dann sehen. Also verstehe ich schon, dann letztendlich zählt, wer nächstes Jahr zu der Zeit die beste Form hat. Und deswegen läuft es so, das Verfahren.
Solltet ihr euch qualifizieren, wovon wir jetzt alle mal ausgehen und fest die Daumen drücken, gibt es andere Disziplinen bei den Winterspielen, auf die ihr euch dann besonders freuen würdet? Oder möglicherweise auch andere Athletinnen und Athleten, wo ihr sagt, Mensch, die wollte ich schon immer mal kennenlernen, jetzt habe ich die Chance?
Ja, also wie gesagt, der Sport hat ja noch 2 weitere Disziplinen zu bieten. Wir sehen es jetzt einfach als ein Meilenstein dorthin. Wir hoffen, dass wir ins olympische Programm aufgenommen werden und demnach vielleicht 2030 nochmal antreten. Dass der Sport nochmal präsent sein darf. Ob wir dort antreten, wird man sehen. Aber vielleicht wird in dem Zug, dass wir als Programmsportart aufgenommen werden, eben auch das Individuelle zum Beispiel aufgenommen. Mit Sicherheit wird es sich ebenso verändern, heißt, es wird wahrscheinlich kürzer, als es im Moment ausgetragen wird und nahbar, dem Zuschauer nahbarer. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu den Olympischen Spielen, es ist nicht ausgeschlossen, dass es das individuell zu den Olympischen Spielen schafft. Und wir werden sehen nach Mailand Cortina im nächsten Jahr, wie der Stand ist. Und vielleicht ist das Skibergsteigen 2030 eben fest verankert mit mehr Disziplinen.
Ich kann eine Anekdote erzählen. Ein Kollege von mir, der war im Pyeongchang schon dabei, im Deutschen Haus. Da gab es nämlich das letzte Deutsche Haus. Das gab es in Peking nicht wegen Corona. Der hat es geschafft, im Deutschen Haus ein Bild mit Lindsay Vonn zu machen. Bin ein bisschen neidisch drauf. Würde auch gerne mit euch beiden dann ein Selfie machen. Das Deutsche Haus wird in Cortina sein. Das heißt, da müsstet ihr dann nach euren Wettkämpfen von Bormio nach Cortina kommen. Da würde ich mich aber sehr drüber freuen.
Bringt eure Medaillen dann bitte mit. Das wäre wichtig.
Das lassen wir uns auf jeden Fall gehen, da nach Cortina zu kommen.
Ja, ich glaube auch, also so ein olympisches Flair, das wäre super besonders und auch eben die Tatsache, dass man so viele verschiedene Sportler kennenlernt und eben dann auch so nach den Wettkämpfen einfach bei denen dann zugucken kann und so, da freut mich eigentlich auch total drauf, genau.
Gibt es da spezielle Wettkämpfe oder Sportarten, die dich noch interessieren würden oder auch vielleicht also jemanden, den du kennenlernen möchtest?
Biathlon finde ich richtig, richtig cool, das würde ich mir auf jeden Fall gern angucken und Skialpin. Das wären jetzt so meine Favorites. Und ja, da kennen wir auch so ein bisschen die Leute schon, weil wir quasi schon bei der, sowas wie einer Bundeswehr-Olympiade waren, wo quasi auch mehrere Wintersportler zusammen waren, aber halt alle nur die Berufssportler, also die bei der Bundeswehr sind. Und da haben wir auch schon so Langläufer und Biathleten so kennengelernt und das Flair war da super cool. Und ich schätze mal, bei Olympia ist das so nur noch viel, viel größer, aber auch eben so ein wirkliches Miteinander.
Sehr schön. Ich habe eigentlich nur noch eine allerletzte Frage. Ich weiß nicht, Björn, hast du noch eine? Sonst hau ich meine allerletzte raus.
Gucken wir, was du raus hast.
Gucken, was ich raus habe. Nützt dir eigentlich überhaupt jemals ein Skilift? Oder ist das verpönt?
Also ich schon, ich gehe gerne auch normal Skifahren mit mal schwereren Skiern an den Beinen. Und ja, ist schon auch cool.
Ich habe tatsächlich gar keine Alpinski mehr, vermisse es auch nicht. Es gibt eigentlich die Höhenmeter umsonst dazu beim Skitouren gehen, aber in den Lift steige ich trotzdem hin und wieder mit ein bisschen breiteren Ski und ja, nehme auch gerne die Abfahrtsmeter mit.
Finn und Tatjana, vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Wir sind sehr gespannt, wie euer Weg, eure Road to Milano Cortina weiterläuft. Wir drücken die Daumen für die WM und hoffen, dass wir euch in Bormio, nicht in Milano, nicht in Cortina, in Bormio sehen. Vielen Dank für eure Zeit.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke euch.
Das war der Team Deutschland Podcast für heute mit Tatjana Palla und Finn Hösch. Spannende Geschichte mit den zwei Ski-Mountaineerern. Ihr habt Hausaufgaben, ihr wisst, was zu tun ist. Checkt aus den Team Deutschland Paralympics Podcast. Abonniert diesen Podcast hier, den Team Deutschland Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder auf der Road to Milano Cortina. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe fürs Presenting. Produziert wurde dieser Podcast von der Deutschen Sportmarketing. Bis zur nächsten Folge. Ciao.